Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Dieser Satz ist mir in den letzten Wochen nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Heute erzähle ich dir warum und was ein fast 30 Jahre altes Buch mit dem Chaos zu tun hat, in dem wir jetzt gerade leben. Let's go!
Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sann. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und in meiner monatlichen Kolumne, zu guter Letzt, schreibe und spreche ich über Dinge, die mich gerade beschäftigen oder bewegen. Und eingestiegen bin ich ja mit einem Zitat, was ich schon länger kenne einerseits, aber andererseits mich jetzt aufs Neue beschäftigt, weil ich nämlich gerade ein Buch lese. Das kommt bei mir gelegentlich vor. Das Buch beschäftigt mich aber so, dass ich dir heute ein bisschen was darüber erzählen will. Und vor allem, was das mit mir gemacht hat und welche Erkenntnisse ich daraus gezogen habe. Das Buch heißt The Fourth Turning. Das ist von zwei Autoren geschrieben. Der eine ist William Strauss, der andere ist Neil Howe. Und die beiden sind, wenn ich recht informiert bin, ein Soziologe bzw. ein Historiker. Der William Strauss ist leider schon gestorben, aber der Neil Howe lebt noch. Und das Buch ist, wie gesagt, schon ein wenig älter. Das ist nämlich fast 30 Jahre alt, um genau zu sein. Es ist geschrieben 1997, also noch vor der Jahrtausendwende. Und dennoch hat es nichts an seiner Aktualität verloren. Im Gegenteil, das Buch und das, was da drin steht, ist aktueller denn je. Und um es noch ein bisschen kryptischer zu machen, das wird immer aktuell sein, auch noch in 1000 Jahren. Und ich erkläre dir jetzt, warum. Lass mich ganz kurz ausholen. Es gibt einen Glaubenssatz, den ich gehabt habe und ich vermute, dass auch du den hast noch. Und bevor ich aber jetzt da anfange reinzugehen und mit dir zusammen ein wenig zu philosophieren, lass uns doch nochmal ganz kurz gemeinsam einen tiefen Atemzug nehmen und uns erden. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade mache, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt dran. Also. Ich weiß nicht, ob ich den Atemzug, den du hörst oder nicht gehört hast, gerade noch später rausschneiden muss aus technischen Gründen, aber egal. Ich habe einen tiefen Atemzug genommen und habe mich nochmal ganz bewusst geerdet. Und jetzt legen wir los. Du hast, wenn du meine Podcasts und meine Kolumnen liest oder dem folgst, vielleicht schon mitbekommen, dass ich jetzt knapp über 50 bin. Also ich werde 53 dieses Jahr, um genau zu sein. Und ich bin deswegen so alt, weil ich ein Kind der 1970er Jahre bin. Ich bin aufgewachsen in den 80er Jahren und erwachsen geworden in den 90er Jahren. Und damit hatte ich ein ganz großes Glück, nämlich ich hatte das Glück, die längste Zeit meines Lebens in einer der stabilsten und prosperierendsten Phasen zu leben, die Europa und die westliche Welt in ihrer Geschichte je erlebt haben. Und für mich war immer klar, nach dieser Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, wo wirklich alles in Europa in Schutt und Asche lag oder fast alles, da haben es die Menschen jetzt endlich verstanden. Wir als Menschheit, als Gesellschaft haben unsere Lektion gelernt und manchmal holpert es zwar noch ein wenig, es gab ja sowas wie Kalten Krieg und so weiter, aber die Richtung, die grobe Richtung, in die wir gehen, die stimmt. Aber Achtung, gleich werde ich sagen, ich habe mich getäuscht. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, nicht weiterzuhören, auszuschalten, dann lass mich dir bitte vorab versichern, dass die Erkenntnisse, die ich im Weiteren noch gedenke zu sagen und alles andere, was jetzt noch kommt, auf was wirklich Positives und Konstruktives rausläuft. Also es wird diese Podcast-Folge ist nicht dafür gedacht, dich runterzuziehen und dir erzählen, dass alles scheiße ist. Im Gegenteil, die Podcast-Folge ist dafür gedacht, um dir Hoffnung zu geben einerseits und eine Aussicht auf bessere Zeiten. Klingt jetzt ein bisschen blumig, ist aber letztlich so. Also, lass es mich nun hinter mich bringen. Ich habe gedacht, die Menschheit hat ihre Lektion gelernt und ich habe mich getäuscht. Verdammt. Nach allem, was ich da draußen in der Welt so beobachten kann, hat die Menschheit tatsächlich nichts dazu gelernt. Und aktuell sieht es jetzt auch gerade so aus, also zumindest wird dieses Narrativ in den Medien heftig gestreut, dass man gerade dabei ist, sich auf einen neuen Weltkrieg vorzubereiten. Wobei, ich möchte das ein bisschen präzisieren, also weder du noch ich noch die einzelnen Menschen sind im Allgemeinen richtig scharf drauf auf den Dritten Weltkrieg. Aber es hat den Anschein, als würden die Hebel der Macht, die es früher gab, die es heute gibt, aber die, als würden die immer noch genauso funktionieren wie früher. Und wenn es denn dann im Interesse derjenigen ist, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, mal wieder Krieg zu spielen, ja, was passiert dann? Dann folgt der Bürger und der Soldat schreit Hurra und zieht in den Krieg. Das war früher schon so und irgendwie scheint sich das nicht geändert zu haben. Im ersten Moment sieht das aus wie eine ziemlich niederschmetternde Erkenntnis. Wenn wir nichts gelernt haben, ist dann die nächste Katastrophe nicht quasi vorprogrammiert? Radio Erevan sagt, im Prinzip ja, aber. Kurzer Abstecher, wenn dir Radio Erevan nichts sagt, das ist eine Kategorie von Witzen aus dem Sozialismus und lohnt sich mal in Google nachzuschauen oder in Wikipedia, weil das ist ganz witzig und passt so ein bisschen in unsere heutige Zeit auch. Aber egal. Also Radio Erevan sagt im Prinzip ja, aber. Ich hatte dir versprochen, dir von meinem Glaubenssatz zu erzählen. Und der lautete, dass die Geschichte immer linear verläuft. Also sprich, die Menschheit entwickelt sich geradlinig weiter und wird immer besser, immer friedlicher, immer intelligenter. Und das scheint nicht wahr zu sein. Nicht zuletzt habe ich diese Erkenntnis aus eben jenem Buch The Fourth Turning. Das ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Aber bevor ich darauf eingehe, warum das so ist, möchte ich dir noch ganz kurz was über die zentralen Thesen des Buchs sagen. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Die beiden Autoren, also Howe und Strauss, die argumentieren gegen diese Idee, dass die Geschichte einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung von Fortschritt, technologischer Entwicklung und wachsender Aufklärung sei. Stattdessen greifen sie ein altes Konzept auf. Das haben sie sich nicht ausgedacht, sondern das geht zurück auf antike Zeiten. Und das ist ein zyklisches Modell. Der Zyklus nennt sich ein Säkulum. Das hat, wenn du Latein gehabt hast, heißt das so viel wie ein Jahrhundert. Aber das hatte wohl früher auch tatsächlich noch diese Bedeutung, nicht nur dieser Zeitspanne, sondern dieses Zykluses, der eben von einem Säkulum umfasst wird. Und der Begriff selbst kommt aus dem Etruskischen und Römischen, also das ist wirklich sehr alt, 3000 Jahre würde ich mal schätzen, 2500, und meinte ursprünglich, wie gesagt, die längste menschliche Lebensspanne. Also wir sprechen hier über 80 bis 100 Jahre. Nochmal ein kleiner Abstecher. Ich finde das ganz spannend, das ist was anderes, was ich letztens gelesen habe. Ich habe auch lange geglaubt, dass die Menschen immer älter werden, über die Jahrhunderte betrachtet. Also sprich, im Mittelalter war das so, dass die Menschen mit 30, 35, 40 gestorben sind und heute werden wir 80, 90, 100 Jahre alt. Und das ist einerseits wahr und andererseits falsch. Weil was ich gelernt habe, noch nicht allzu lange her, ist, dass die Lebensspanne der Menschen eigentlich schon immer 80 bis 100 Jahre alt war, zumindest in den letzten 2000 Jahren. Dass es aber lediglich der Fall war, dass die wenigsten dieses Lebensalter erreicht haben. Also aufgrund von Ernährung, Hygiene, Krieg und so weiter, sind einfach ganz viele Menschen lang vor ihrem natürlichen Tod gestorben. Und das fand ich auch spannend. Aber zurück. Diese längste menschliche Lebensspanne, 80 bis 100 Jahre, ist also das sogenannte Säkulum. Und das gliedert sich in vier aufeinanderfolgende Phasen. Diese Phasen nennen die auf Englisch Turnings oder auf Deutsch Wendungen. Und wenn du 80/100 Jahre durch vier teilst, landest du bei etwa 20 bis 25 Jahren pro Phase. Und in jeder dieser Phasen unterscheidet sich die Stimmung, die Grundstimmung in einer Gesellschaft fundamental. Jetzt lass uns mal ganz kurz auf die Phasen eingehen. Die erste Phase oder das erste Turning ist eine Hochphase. Also das heißt, zuvor gab es eine Krise, da kommen wir dann, wenn sich die Katze in den Schwanz beißt, wieder darauf zurück. Aber jetzt sind wir in einer richtig positiven Hochphase. Das heißt, es gibt starke Institutionen, es gibt einen kollektiven Konsens, die Menschen sind optimistisch, aber auch konformistisch. Das heißt, die wollen alle am gleichen Strang ziehen und dieser Individualismus tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und wenn du drüber nachdenkst, warst wahrscheinlich nie selbst dabei, aber kennst es zumindest aus Erzählungen deiner Eltern oder Großeltern, die Nachkriegszeit, 1946 bis 1964 etwa, ist hier das greifbarste Beispiel für uns. Ich sage nur Stichwort Wirtschaftswunder. Da war es nämlich wie der Phönix auf der Asche, wie Deutschland in Europa aufgestiegen ist und im Übrigen auch Japan. Und nach dieser Hochphase kommt die zweite Phase, das zweite Turning, das ist die Phase des Erwachens, auf Englisch Awakening. Und da findet dann die Rebellion gegen die erstarrten Institutionen aus der Hochphase statt. Es gibt größere spirituelle und kulturelle Umbrüche. Der Individualismus, der zuvor eher weniger eine Rolle gespielt hat, kommt wieder hoch und bestehende Ordnung wird in Frage gestellt. Und manche meiner Zuhörer, die bisschen älteren, erinnern sich vielleicht an die sogenannte Bewusstseinsrevolution. Das war die Hippies in den USA, Woodstock und so. Aber in Deutschland gab es auch die 68er-Bewegung und eine richtige Gegenkultur, die richtig anti waren gegen all das, was ihrer Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hatten. Das ging, wie gesagt, bis 1984 etwa. Und die dritte Wendung und das dritte Turning bezeichnen die Autoren als Unraveling. Und Unraveling ist ein schwieriges Wort ins Deutsche zu übersetzen. Das kann man grob sich so übersetzen mit zerfasern oder sich auflösen, erodieren. Aber das Bild, was es im Englischen hat, ist eigentlich ein Stück Gewebe oder Stoff, was sich auflöst, Fäden zieht, also auseinanderklabustert. Und da werden die Institutionen Stück für Stück schwächer. Der Individualismus dominiert noch mehr. Menschen neigen dazu, ein bisschen zynisch zu werden. Die Kultur als solches fragmentiert sich, also es bilden sich einzelne Fraktionen und es findet auch eine ganz starke Polarisierung statt. Und das war die Jahre 1984 bis 2008. Also im Prinzip das Ende meiner Jugend und mein mittleres Erwachsenenleben. Und das war eine Zeit, die an sich nicht so anstrengend war wie die jetzige Zeit. Man hat schon gemerkt, also irgendwie scheint was komisch zu werden oder nicht mehr so zu sein wie vorher. Und dann nach der dritten Wendung, dem dritten Turning, kommt die vierte Wendung. Das ist das, was dem Buch den Titel gegeben hat, The Fourth Turning. Und das ist die Krise. In Krisen, über die Jahrhunderte immer so gewesen, bricht die bestehende Ordnung zusammen oder wird einfach fundamental neu geformt. Also es ist sowas für die Menschen, für die Gesellschaft, sowas wie eine existenzielle Bedrohung, aber auch eine Neugründung. Also das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es immer zum Weltkrieg kommen muss. Es war ja in der Vergangenheit auch nicht immer so, gab ja nur die zwei Weltkriege. Schlimm genug, aber weißt du, was ich meine. Aber das ist einfach so eine Art Katharsis, könnte man auch sagen. Also eine Reinigung, wo das Alte zusammenbricht, damit was Neues entstehen kann. Und für diese vierten Turnings nennen die Autoren natürlich vor allem Beispiele aus der amerikanischen Geschichte, weil die eben Amerikaner sind. Und dafür machen die das aber, wobei nicht nur für die Krisenzeiten, sondern eigentlich für alle Zeiten. Die beobachten das über die Jahrhunderte hinweg. Also bei diesen Krisenzeiten nennen sie da explizit die amerikanische Revolution und die Unabhängigkeitserklärung. Das war so die Zeit von 1775 bis 83. Dann den amerikanischen Bürgerkrieg, Nordstaaten gegen Südstaaten, 1861 bis 1865. Und dann ein bisschen größerer Zeitraum, die Weltwirtschaftskrise, die 1929 begonnen hat, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs circa. Also diese Zeiten benennen die Autoren als Krisenzeiten. Und wenn du jetzt mal deine Mathekenntnisse anschmeißt und Adam Riese zu Hilfe nimmst, dann wirst du feststellen, dass wir uns jetzt gerade wieder mitten im Zeitfenster für ein Fourth Turning befinden. Also mitten im Zeitfenster für die Krise. Und wenn ich mich jetzt so da draußen in der Welt umsehe, was da gerade alles so passiert, bin ich geneigt zu sagen, ja, die Theorie scheint hinzuhauen, die scheint zu halten. Gibt eine Sache, die an dieser Theorie in dem Buch noch besonders spannend ist, und zwar, dass es nicht nur die Tatsache, dass es solche Zyklen gibt, sondern es geht um den Mechanismus, der diese Zyklen antreibt. Die Autoren erklären nämlich, dass die zyklische Natur der Geschichte nicht mit irgendwelchen mystischen Kräften, Naturgesetzen oder Astrologie zu tun hat, sondern ganz entsprechend ihrer Ausbildung sehen sie das Ganze historisch-soziologisch. Denn jede Generation wird durch das Turning geprägt, also durch die Wendung geprägt, in der sie aufwächst. Und als Erwachsene reagieren die Menschen in dieser Generation auf das, was die vorherige Generation jeweils geschaffen hat. Und daraus entstehen letztlich vier immer wiederkehrende Generationen-Archetypen. Diese vier Archetypen sind einmal der Prophet, der ist idealistisch, der ist zur Hochzeit geboren und der prägt dann als Erwachsener das Erwachen. Der Nomade ist während des Erwachens geboren, das ist die darauffolgende Generation und der ist pragmatisch und zynisch eher. Dann kommt der Held, der ist im Unraveling, also in dem Zerfasern geboren. Der ist bürgerlich, der ist kollektivistisch, also hat das Gemeinwohl vor allem im Blick. Und der ist dann, wenn die Krise kommt, alt genug, um verantwortlich für die Bewältigung der Krise zu sein. Und dann gibt es noch die Künstler, die sind in der Krise geboren und die sind besonders anpassungsfähig. Ist auch nachvollziehbar, weil die müssen auch das sein, weil natürlich die Zeit, in der sie geboren werden und Kinder sind, echt anstrengend ist. Ja, und wenn die Künstler geboren sind, ist die nächste Generation wieder eine neue Generation von Propheten. Und das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Ich selbst bin Teil der aktuellen Nomadengeneration. Das heißt, ich bin geboren 1973 und wenn du jetzt ein bisschen älter bist, dann so zwischen 1946 und 64 geboren bist, dann bist du der Prophetenarchetyp oder dann bist du in einer Generation des Prophetenarchetyps geboren. Das heißt natürlich nicht, dass alle so sein müssen, aber das ist so die Grundstimmung in der Generation. Und wenn du ein bisschen jünger bist als ich, dann bist du ein Millennial, ein sogenannter. Und kleiner Fun Fact am Rande, der Begriff Millennial wurde tatsächlich genau durch dieses Buch geprägt. Er hat sich inzwischen im allgemeinen Sprachgebrauch verbreitet, aber der Ursprung dieses Begriffs liegt eben in dem Buch The Fourth Turning. Aber zurück zum großen Bild. Wenn du diese vier Generationen einmal durchgespielt hast, dann ist Folgendes passiert, nämlich die prägende Erinnerung an das letzte Säkulum ist verloren. Oder anders ausgesagt, wenn die 100 Jahre rum sind, lebt niemand mehr, der sich an die letzte Krise erinnert. Und wenn du zurückdenkst, die Generation, die den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt hat, die ist jetzt wirklich dabei, vollständig auszusterben. Da sind wir jetzt gerade. Und deswegen beginnt der Zyklus von vorne, weil niemand mehr lebt, der die alten Fehler vermeiden könnte. Das Bild, das die Autoren damit von der Geschichte zeichnen, ist damit alles andere als linear. Aber wegen der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklung, also die Technologie heute sieht ganz anders aus, als sie vor 100 Jahren war, ist dieser Prozess auch nicht 100% zyklisch. Das heißt, wir wiederholen nicht eins zu eins das Alte oder die alten Fehler. In meiner eigenen Vorstellung ist das Ganze eher wie eine Spirale, dann aber bitteschön eine aufsteigende. Na, muss ja auch irgendwie aufwärts und weitergehen. So, jetzt weißt du, was in dem Buch drinsteht. Lies es trotzdem, wenn du Lust hast. Ich muss sagen, es ist keine ganz leichte Lektüre, es ist auch nicht ganz dünn. Aber es lohnt sich, weil das wirklich den Blick hebt und den Horizont erweitert. Aber lass mich darauf zurückkommen. Warum ist dieses Ding, das Geschichte in Zyklen zu funktionieren scheint, sowohl gut als auch schlecht? Oder schlecht mag ich gar nicht sagen. Lass mich lieber sagen, anstrengend. Wir befinden uns jetzt gerade offensichtlich mitten in einer Krise. Und das ist also anstrengend. Ich weiß nicht, wie es für dich geht, aber für mich, ich finde das gerade alles sehr anstrengend. Und wenn ich mich zurückerinnere, war das vor 2008 nicht ganz so anstrengend. Also das war, wie soll ich sagen, die Welt war nicht so im Aufruhr, hatte ich den Eindruck. Und das ist schwierig, das ist anstrengend. Aber das Gute daran ist, wenn das ein Zyklus ist, dann heißt das, dass nach jeder Krise auch immer ein neues hochkommt. Es gilt also hier das, was sonst auch immer gilt. This too shall pass. Das wird vorbeigehen. Und dann gibt es natürlich noch eine brennende Frage, die du dir jetzt an dieser Stelle stellst. Also die du dich jetzt an dieser Stelle fragst. Und die frage ich mich auch, wann denn? Wann ist die Phase der Krise endlich vorbei? Und ich habe für mich da Antworten gefunden, die aus unterschiedlichen Quellen kommen, aber interessanterweise im Wesentlichen dasselbe sagen. Zum einen ist die Antwort für mich aus der Theorie der vier Wendungen, der Four Turnings, die ich gerade eben ausführlich zitiert habe, das Zeitfenster für die nächste Phase etwa bei 2030, also in 4 Jahren von heute. Denn oft lassen sich laut Strauss und Howe die Wendepunkte, die Übergänge quasi von einer Wendung in die andere, erstaunlich genau lokalisieren. Beispielsweise die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776. In seinem Nachfolgewerk, das heißt The Fourth Turning is Here, schreibt Howe 2023, dass er die Finanzkrise im Jahr 2008 als den Beginn der aktuellen Wendung ansieht, also als der Beginn des Fourth Turnings, in dem wir gerade sind. Und dementsprechend, wenn du dann wieder nachrechnest, ist damit zu rechnen, dass diese Phase zwischen 2028 und 2033 vorbei sein wird. Wenn man das jetzt mal den Mittelwert nimmt, sind wir eigentlich bei Mitte 2030. Also ich denke, 2030 ist da ein ganz guter Wert. Und die zweite Quelle, aus der ich mich bediene, die habe ich eben zu guter Letzt vom Februar ausführlich besprochen. Und zwar sind das so eher die Informationen aus der geistigen Welt, und zwar insbesondere von Lee Carroll, der die Wesenheit Kryon seit Jahrzehnten channelt. Und ebenfalls seit Jahrzehnten spricht der von einem 36 Jahre dauernden großen Transformationsprozess. Der hat laut Lee Carroll oder laut Kryon 1994 begonnen. Der hat im Jahr 2012 bei dem nicht stattgefundenen Weltuntergang aufgrund des Maya-Kalenders seinen Höhepunkt gehabt und rechnerisch endet er ebenfalls im Jahr 2030. Finde ich spannend. Kannst dir mal das zu guter Letzt vom Februar anhören, da bin ich ein bisschen ausführlicher noch und vor allem spreche ich da darüber, warum die aktuelle Zeit jetzt oder warum wir aufgrund der Channelings von Kryon annehmen können, dass wir das Schlimmste schon hinter uns haben und die nächsten 5 Jahre eigentlich mehr so ein Auslaufen, Aufräumen sind. Naja. Prognosen sind allgemein eine schwierige Sache, besonders aber wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich weiß nicht, ob die Welt in 4 Jahren, also im Jahr 2030, besser oder schlechter sein wird. Was ich aber weiß, ist, dass ich die Theorie des Fourth Turnings und die Informationen von Lee Carroll für mich integer und schlüssig anfühlen. Man könnte fast sagen, wahrhaftig. Das ist jetzt ein Querverweis auf mein letztes zu guter Letzt. Kannst du auch mal nachhören, da geht's um das Thema Wahrhaftigkeiten, warum ich diese gerade sehr vermisse. Und weil sich diese Informationen für mich so integer und schlüssig anfühlen, entscheide ich mich, meinen Fokus darauf zu richten, dass nichts, aber auch gar nichts im Universum auf ewig linear ist. Witzigerweise sagen die Buddhisten dazu, was immer die Natur hat zu entstehen, hat auch die Natur zu vergehen. Also alles, was begonnen hat, wird irgendwann enden, allein aufgrund der Tatsache, dass es begonnen hat. Und der wichtige Teil, es wird etwas Neues daraus entstehen. Und bis dahin versuche ich, das Chaos zu akzeptieren, jeden Tag das zu tun, was mir hilft, bestmöglich damit umzugehen. Und eine ganz wesentliche Sache für mich sind dabei natürlich Essenzen. Du weißt, wo du Essenzen bestellen kannst, nämlich bei uns im Essenzenladen. Und wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du dich selbst oder auch andere mit den australischen Buschblütenessenzen unterstützen kannst, dann hast du jetzt noch die Zeit, dich für das Grundlagenseminar mit dem Hersteller von den australischen Buschblüten, das ist der Ian White, anzumelden. Das Seminar heißt Die Sprache der australischen Buschblütenessenzen und findet statt am letzten Juniwochenende 2026 in Aschaffenburg. Bis dahin war's das für heute. Ich hoffe, wir sehen uns im Juni in Aschaffenburg, aber auf jeden Fall freue ich mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Carsten Sann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de.